Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Frau verhandelt Podcast. Mein Name ist Lubov Scheikewitsch und in diesem Mutmach-Podcast lernst du, wie du dein Gehalt erhöhst, deine Arbeitsbedingungen verbesserst und selbstbewusst für dich einstehst. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dich mit diesen Themen beschäftigst. In der heutigen Podcast-Folge lernst du viel zum Thema Finanzen. Denn ich habe Annika und Ingo von Maiwerk zu Besuch. Die beiden sind Honorarberater und werden dir direkt umsetzbare Tipps mit an die Hand geben. Es wird auf der einen Seite darum gehen, was du mit deiner Gehaltserhöhung machen kannst, auf der anderen Seite aber auch darum, was alle Frauen grundsätzlich bezüglich ihrer Finanzen machen sollten. Was mich besonders freut, ist, dass die beiden auch in unserer neuen Let's Grow Mastermind als Experten mit dabei sind und einen Workshop zum Thema finanzielle Unabhängigkeit für Frauen, Sparen, Investieren und Vorsorgen geben werden. Also viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, heute mit Ingo und Annika von Maiwerk zu sprechen. Die beiden kenne ich von Natascha, besser bekannt bei euch wahrscheinlich als Madame Moneypenny. Denn als Natascha gestartet hat mit Madame Moneypenny, habe ich auch angefangen, mich mit Finanzen auseinanderzusetzen, habe sie damals in Berlin kennengelernt. Wir haben ja auch das ein oder andere Projekt zusammen gemacht. Und irgendwann kam natürlich das Thema Versicherung auf. Wie versichert man sich richtig? Wie geht man mit seinen Finanzen in Richtung Absicherung um? Und da hat mir Natascha schon, oh Gott, wann war das? 2014, Maiwerk empfohlen. Umso mehr freue ich mich, dass heute Annika und Ingo von Maiwerk hier mit dabei sind. Mögt ihr euch beide vorstellen? Annika, magst du mal loslegen?
Sehr gerne, ich danke dir. Ja, ich bin Annika, Mitte 30 und aktuell arbeite ich bei Maiwerk als Altersvorsorgeberaterin und als Finanzcoachin. Als Beraterin unterstütze ich meine Kundinnen dabei, ihre Rentenlücke realistisch auszurechnen und diese dann auch strategisch in den Griff zu kriegen. Da beachte ich Thema Ertragschancen, auf der anderen Seite aber das Risikoprofil meiner Kundinnen. Ich schaue mir Steueroptimierungen an und all das packen wir dann nachher in ein Gesamtkonzept. Auf der anderen Seite bin ich sogar noch Finanzcoachin und da vergesse ich all mein Finanzwissen und mache mich innerlich leer und begleite meine Kundinnen dabei, ihr Ich vom Geld zu entkoppeln und ihr Selbstwertgefühl ohne Geld zu erkunden. Und wir arbeiten an zum Beispiel Glaubenssätzen. Ja, wie bin ich da hingekommen? Ich habe gelernt bei einer sehr großen Sparkasse. Dann habe ich noch ein Studium draufgesetzt und das Ganze war mir viel zu zahlenlastig. Also das Studium war für mich die größte Hölle. Nach dem Bachelor habe ich auch gesagt, so, kein Master mehr obendrauf. Und umso schöner ist das jetzt, da coachende Elemente in meine Beratung einfließen zu lassen und so natürlich auf der einen Seite für meine Kundinnen viel effektiver beraten zu können, aber für mich auch viel erfüllender Menschen einfach zu begleiten.
Total schön. Schön, dass du hier bist, Annika.
Danke.
Ingo, wie ist es bei dir? Vielleicht kannst du uns auch noch ein paar Worte zu Maiwerk sagen, dass sich hier alle vorstellen können, was ihr macht, wer ihr seid.
Ja, genau. Wir sind Honorarberater, Annika dementsprechend auch eine der wenigen echten Honorarberaterinnen in Deutschland. Wir beraten Kunden nicht gegen Provision, wie es typischerweise zu 99,8% in Deutschland der Fall ist, sondern sind eine der wenigen BeraterInnen in Deutschland, die eben gegen Aufwand beraten, beziehungsweise gegen einen Stundensatz. Und das macht es dann ohne Interessenskonflikte und ganz unabhängig, auch noch vor kurzem durch ein höchstrichterliches Urteil bestätigt. Und dort beraten wir in Themen Geldanlage, Altersvorsorge, wie Annika gerade gesagt hat, aber auch Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Ja, also wenn man durch dich mehr verdient, das auch richtig abzusichern, da helfen wir auch weiter bei Finanzplanung. Eigentlich alles rund um das Thema Finanzen und das mittlerweile im nächsten Jahr seit 10 Jahren.
Wahnsinn.
Sind da unter anderem bei dir gefragt, bei Madame Moneypenny, aber auch bei vielen anderen, auch in Medien häufig vertreten. Annika war vor kurzem wieder bei 1 Live, die NRWler werden es kennen, aber auch die FAZ-Zeit und alle anderen, die kennen uns und so versuchen wir, und das ist so unsere Vision und daher auch vielen Dank von meiner Seite für die Einladung heute, eine Gesellschaft mitzuprägen, in der sich Menschen mit Geld wohlfühlen. Und da werden wahrscheinlich einige sagen, Geld, wohlfühlen, aber es geht und ich glaube, sowohl deine Community und deine Arbeit, aber auch unsere Arbeit sollen da einen kleinen Teil zu beitragen.
Total schön. Ingo, jetzt sind wir natürlich auch ein Gehaltsverhandlungspodcast. Wie ist es denn bei euch? Ihr habt in eurem Leben so viele berufliche Stationen schon durchlebt. Was waren denn so eure schwierigsten Gehaltsverhandlungen und warum?
Ja, also ich fange mal an. Ich meine, ich muss sagen, ich war immer selbstständig, seitdem ich 19 bin. Und ich habe noch nie eine Gehaltsverhandlung aus Arbeitnehmersicht gehabt, aber aus Arbeitgebersicht. Und das ist ganz lustig, weil wir haben ja auch mal eine Podcast-Reihe dazu gemacht. Wir haben auch einen Podcast, How I Met My Money, der komplett für FinanzanfängerInnen ist, wo du ja auch zu Gast warst.
Genau, wir verlinken ihn gerne in den Shownotes.
Ja, und eine Mitarbeiterin, die hat uns dann so eine Mail geschickt und ich dachte so, ich kenne das. Ich kenne diese Formulierung und wie sie es aufbaut, wie sie ihren Wert beschreibt und allem drum und dran. Und ja, im Endeffekt hat sie dann unter anderem auch dich und was du dazu gelehrt hast, aber auch noch andere in dieser Folge wahrgenommen und hat uns damit quasi gar keine andere Wahl gelassen, als ihr mehr zu zahlen. Und von daher kann ich das nur aus der Arbeitgebersicht so ein bisschen beschreiben. Und war im Endeffekt machtlos, keine Gehaltserhöhung aussprechen zu können. Und ja, von daher kann ich jedem nur anraten, sich damit zu beschäftigen, wie man richtig sein Gehalt verhandelt. Weil wenn man es echt gut macht, dann sitzt man als Arbeitgeber da, wenn man einigermaßen Gefühle hat und seine Mitarbeiter schätzt, dann kann man gar nicht anders als mehr geben. Und das ist so meine Erfahrung. Aber Annika, ich meine, du bist auf der anderen Seite, ja, glaube ich, häufiger gewesen. Vielleicht kannst du mal da auch noch mehr zu erzählen.
Ich habe da so zwei Storys, die mir ad hoc einfallen, wo ich auch so ein bisschen innerlich am Schmunzeln bin. Die erste, die ist gar nicht so lustig. Die zweite, da haue ich dann noch einen Kracher raus. Die ersten 10 Jahre meiner Karriere habe ich ja in der Sparkasse verbracht. Und da arbeitet man mit Tarifverträgen. Da habe ich nicht allzu viel Möglichkeit gehabt, zu verhandeln.
Gesehen, wenn ich das korrigieren darf.
Ja, und die kleinen Möglichkeiten, die ich gehabt hätte, man kann natürlich immer noch so ein bisschen dran justieren über Sonderzulagen, die hat mein ganz wunderbarer Chef mir damals leider genommen, weil er immer schneller war. Bevor ich nachfragen konnte und verhandeln konnte, hat er uns im Team ja unsere Gehaltserhöhung schon auf dem Silbertablett präsentiert und die waren auch so ausreichend, dass ich gar nicht das Gefühl hatte, ich muss noch mal nachverhandeln. Ich muss aber auch sagen, das war irgendwie schön und dennoch hätte ich gerne in jungen Jahren das Verhandeln gelernt. Weil wenn ich es nicht dann lerne, je älter ich werde, umso schwerer wird das. Und als ich meine erste echte Gehaltsverhandlung hatte, als ich die Sparkasse verlassen habe, ist mir ein Riesenschnitzer passiert. Ich habe so überlegt, was verdiene ich denn jetzt? Möchte gerne 10% mehr, mache noch einen Schwups obendrauf, um Verhandlungsmasse zu haben und war super glücklich nach der Verhandlung, weil ich das erreicht hatte, was ich wollte, und zwar 10% mehr. Ja, und dann bin ich nochmal so in mich gegangen und habe aber eine falsche Basis gesetzt, um 10% draufzuschlagen. Ja, und dann hatte ich zwei Möglichkeiten. Schluck ich das Ganze jetzt und bin unzufrieden? Oder aber greife ich nochmal zum Hörer? Und wer mich kennt, der weiß, damit ich mir treu bleiben kann, bin ich dann eher den Schritt gegangen und habe dann auch meinen Fehler zugegeben. Ich habe das ganz offen kommuniziert und hatte das Glück, am anderen Ende jemanden zu erwischen, der diese Ehrlichkeit und auch den Mut wertschätzen konnte und konnte dann in dem neuen Job mit dem Gehalt starten, mit dem ich mich auch wohl gefühlt habe.
Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ne? In meiner Community würde ich dann immer sagen, 10% mehr ist halt die Frage, ob das der Marktwert war oder nicht, ne? Wenn sie dann so offen gewesen sind. Ja, für mich natürlich die große Frage, müsste man da nicht eigentlich den Marktwert der Tätigkeit nochmal bestimmen, weil das können ja auch gerade beim Wechsel haben wir Frauen, die teilweise, also 60% ist natürlich schon ein großer, krasser Wechsel, aber die wirklich große Sprünge machen, gerade beim Wechsel sind die nochmal viel einfacher als in der eigenen, ja, in bestehenden Arbeitsverhältnis. Aber vielen lieben Dank fürs Teilen.
Ich hätte dich auch ehrlich gesagt gerne früher kennengelernt, um viel früher von diesem Wissen partizipieren zu können.
Ja, das wäre schön gewesen. Hätte mich auch sehr gefreut. Genau, das heißt, ihr habt, Ingo und du, jetzt in der Selbstständigkeit auf Arbeitgeberseite verhandelt, Annika auf Arbeitnehmerseite. Jetzt ist es so, dass die Frauen in meiner Community ja häufig ihr Gehalt verhandeln. Ich empfehle immer so mindestens einmal im Jahr in der klassischen Anstellung. Und dann ist es ja so, dann haben sie eine Gehaltssteigerung. Und ich kenne viele, die dann sagen, naja, okay, dann hole ich mir die größere Wohnung oder mach den schöneren Urlaub oder kaufe mir ein besseres Auto. Ich bin aber natürlich jetzt sehr geprägt, auch durch Natascha, durch den Umgang mit meinen eigenen Finanzen, so dass ich denke, hey, Frauen müssen finanziell vorsorgen. Was denkt ihr, warum sollten gerade Frauen, also alle Menschen, aber gerade auch Frauen finanziell vorsorgen? Warum ist das so wichtig?
Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich habe mir so das Motto auf die Fahne geschrieben, der weiblichen Altersarmut den Kampf anzusetzen. Wir haben auf der einen Seite den Gender Pay Gap. Frauen verdienen einfach weniger, das hast du gerade auch schon gesagt. Wer weniger verdient, zahlt weniger in die Rentenkasse ein. Wer weniger in die Rentenkasse einzahlt, hat nachher weniger raus. Und da haben wir schon den nächsten Gap, und zwar den Gender Pension Gap. Der wird aber zusätzlich noch durch Karriereunterbrechungen befeuert. Wir kriegen erstmal die Kinder, dann bleiben wir meistens auch noch bei den Kindern zu Hause, zahlen dementsprechend, wenn wir nicht verdienen und Care-Arbeit leisten, die zu Hause unentgeltlich ist, wieder nicht in die Rentenkasse. Wieder also Gender Pension Gap. Dann geht's weiter, wenn wir wieder arbeiten gehen, oftmals in Teilzeit, zahlen also auch wieder weniger in die Rentenkasse ein. Und dann kommt obendrauf noch, dass Frauen durchschnittlich 3 bis 5 Jahre länger leben als der Mann. Wenn ich länger lebe, brauche ich länger Rentenbezüge. Wenn ich länger meine Rente bekommen möchte, muss ich vorher auch mehr ansparen, um das Ganze hinten raus natürlich auch rausnehmen zu können. Dann wiederum sparen Frauen auch weniger, eben weil wir, wie oben genannt, weniger verdienen, dann noch zu Hause sind und weniger arbeiten. Ja, und all das gipfelt dann leider in einer Altersarmut, die meist weiblich ist.
Mhm. Ingo, hast du da noch was zu ergänzen?
Nee, eigentlich nicht. Also die Gründe, die Annika sagt, sind eigentlich schon gut. Ich würde nur vielleicht einen gesellschaftlichen Punkt nochmal mit hinzunehmen. Gerade weil es eben häufig Männersache ist, ist es ja so schön, sich auch mal darum zu kümmern und auch mal klassische über Generationen aufgebaute Rollenbilder zu verändern. Ja, ich kann es nur aus der Risikopsychologie auch nochmal sagen, häufig sind Frauen auch eben risikoaverser, weil sie eben lange den Umgang mit Geld und Risiko, der war einfach nicht gesellschaftlich etabliert. Ja. Früher, der Mann ging arbeiten, hat das Geld nach Hause gebracht und sich auch drum gekümmert. Ob gut oder schlecht, sei mal dahingestellt, aber ne, so war es. Und also häufig, nicht pauschal, aber häufig. Und da auch einfach sich selbst nochmal kennenzulernen, wo wir auch immer merken, über die Arbeit mit Frauen in Communities, wie mit Natascha zum Beispiel, dass man dann auch merkt, da lernt man auch einen ganz neuen Teil von sich kennen. Das ist wie so ein neuen Körperteil, ein neues Körperteil, was man so entdeckt und dann merkt, wow, und das tut gar nicht weh, das kann sogar produktiv sein, das ist cool, sich darum zu kümmern, das macht sogar Spaß. Da kann ich jede nur einladen, das eben genau zu machen, weil man häufig auch sehr positive Sachen feststellt und das auch so darüber so entmystifizieren kann.
Eine Sache würde mich ja noch total interessieren. Das Thema Rente hast du ja gerade angesprochen, Annika. Können wir denn davon ausgehen, angenommen, diese ganzen Fälle treten nicht ein, ne? Ich verdiene genauso wie der männliche Kollege, ich arbeite Vollzeit, habe keine Kinder. Könnte man dann davon ausgehen, dass die gesetzliche Rente reicht?
Nein.
Warum?
wir werden ja, also mein Ziel ist es, im Alter so viel Geld rauszuhaben, wie ich auch vorher zur Verfügung hatte. Vielleicht ein bisschen weniger, weil ich muss keine BU mehr zahlen. Ich muss vielleicht auch nicht mehr privat nebenbei ein bisschen sparen, sondern dann entspart man, dann hat man seine Sparziele meistens erreicht. Und das kann die gesetzliche Rente einfach nicht abdecken. Man fällt auf die Hälfte gut runter und mit der Hälfte meines Gehalts oder dann Rente möchte ich nicht leben. Das ist mein Ansatz. Es gibt vielleicht jemanden, der sagt, mir reicht das dann im Alter. Ich bin so sparsam, habe immer so viel weglegen können von meinem Geld, was ich nicht gebraucht habe. Für mich reicht es aber nicht.
Überlegt mal ganz kurz vielleicht an diejenigen, die gerade zuhören, ob ihr gerade mit der Hälfte eures Einkommens überleben könntet, ne? Ob ihr damit eure Miete zahlen könntet, eure Lebensmittel und vielleicht noch will man in der Rente die ein oder andere Reise machen, was auch immer für euch persönlich spannend ist, was auch immer eure Ziele sind. Aber dass man einfach mal sich mal kurz vorstellt, okay, man hätte von heute auf morgen die Hälfte des eigenen Gehalts, könnte man damit überhaupt über die Runden kommen?
Ja, definitiv.
Ich wollte jetzt gerade noch was ergänzen, Ingo, ich habe dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Mein Gedanke, um es mal ganz praktisch und anfassbar zu machen, ist im Endeffekt, macht man einen Einnahmen-Ausgaben-Check. Das ist ja sowieso etwas, was man gerade mit einem neuen Gehalt, wenn man dann mehr bekommt, nochmal machen könnte, nochmal bewusst sich zu entscheiden, wofür will ich mehr Geld ausgeben, wo will ich mehr investieren, vielleicht auch für meine Altersvorsorge, mal zu sehen, wo geht eigentlich was raus. Vielleicht kann man dann neben dem mehr Gehalt noch generell mehr Geld schaffen, weil man auch feststellt, und das stelle ich häufiger mal in Beratungen fest, brauche ich die Ausgabe unbedingt, ne? Mhm. Das da und das fünfte Abo noch von Disney Plus, Amazon, Netflix und Co. Und dann stellt man halt eben fest, okay, jetzt, also was streiche ich jetzt fürs Alter? Da fängt es ja schon an. Ne? Also Miete, okay, wohnen muss ich irgendwo, essen muss ich auch. Okay, dann fängt es aber schon an. Also das wäre nämlich bei vielen schon die Hälfte. Wenn ich ein Drittel schon für die Miete zahle plus Lebensmittel, dann mache ich noch einen Mini-Urlaub. Das ist heute Mini-Urlaub. Heute schon 1.000 Euro, 2.000 Euro. Und dann fahre ich einmal im Urlaub. So, und das wäre fast schon die Hälfte des vieler Gehälter. Das heißt, alles on top. Klamotten kaufen, zum Friseur gehen, Sport, Körperpflege, noch ein Urlaub, ein schöner Urlaub, ein zweiter, Enkelkinder, Kinder, denen was Gutes tun, whatever. Ist halt alles nicht mehr möglich dann in dem Bereich.
Ja. Mhm. Das ist eigentlich eine traurige Vorstellung. Umso schöner, dass ihr hier seid und wir das Thema detailliert heute auseinandernehmen. Genau, jetzt ist es ja so, in meiner Community gibt es viele verschiedene wundervolle Frauen, die ihr Gehalt verhandeln. Ich dachte, ich bringe uns heute einfach mal so einen Beispielfall mit, den wir zusammen hier mit euch als Finanzexperten mal durcharbeiten. Und vielleicht ist das eine Inspiration für die ein oder andere. Bei mir ist es auch so, dass ich total Spaß dran habe, mir finanzielle Ziele zu setzen und mal erreiche ich sie, mal nicht. Aber einfach schon auf diesen Gedanken rumzudenken, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel x-tausend Euro mehr haben möchte, weil ich eine bessere Altersvorsorge haben möchte, weil ich mir irgendwas Bestimmtes leisten möchte, einfach mal zu überlegen, wie wird es möglich, was muss ich dafür tun und das mal runterzurechnen, finde ich immer total spannend.
Also aber wenn ich da mal kurz einhaken darf, ich glaube, das ist ein Schritt, da sind aus unserer Erfahrung, wir haben letztens so ein großes Webinar gemacht zu dem Thema, davor haben viele schon Angst. Und wir können jede da draußen auch von deiner Community nur einladen, genau sich einfach mal zu trauen, diesen Schritt zu gehen, da mal zu träumen und das Ganze anzugehen. Weil es ist halt häufig so, ich weiß, diese Lücke ist groß und dann entsteht da eine Angst, eine Scham. Ne? Ich meine, wir haben gerade auch mit Angst gearbeitet. Das ist natürlich immer so etwas, was nicht gerade positiv konnotiert ist in dem Moment. Aber sich darauf einfach mal einzulassen. Und selbst wenn man weiß, die Lücke ist groß, ich kann jede von euch versprechen, dass wenn ihr euch einmal damit beschäftigt, diese Angst sich auf jeden Fall schon mal deutlich mindert, alleine weil man sich nur damit beschäftigt. Ja, wenn man weiß, da ist eine fette Rechnung im Briefkasten, hilft es halt auch nicht, den lange nicht aufzumachen. Es verschiebt sich nur, aber dann ist es noch schlimmer. Und man schiebt das einfach nur so vor sich her. Und daher, das, was du schon machst, Lubov, ist super. Und ich glaube, ich kann jeder nur dazu einladen, eben zu sagen, beschäftigt euch damit, sucht euch, fangt irgendwo klein an, mal einen Einnahmen-Ausgaben-Check zu machen, sich mal ein Buch durchzulesen zu dem Thema, mal ein Video da anzuschauen oder eben sich diese Aufnahmen jetzt anzuschauen und anzuhören, um so ein Gefühl dafür zu bekommen und glaubt uns, den ersten Schritt zu machen, das ist wie beim Psychologen, ja, also der wichtigste Schritt ist nicht der, ich sitze da zum ersten Mal, sondern ich habe mich dazu entschieden, es zu tun und den Termin zu vereinbaren. Und genauso ist es halt auch beim Thema Finanzen und beim Thema Altersvorsorge.
Ingo, du hast jetzt gesagt, lest mein erstes Buch dazu. Was ist denn dein Lieblingsbuch?
Es gibt von Finanzfluss, von Thomas von Finanzfluss. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Aber ich glaube,
das einzige Buch, das du über Finanzen je gelesen haben solltest.
Ja, sehr gut.
Thomas war da sehr provokativ, aber ich mag den Titel.
Ja, und das ist auch etwas, womit man gut anfangen kann, wenn man sich dann schon ein bisschen mehr damit beschäftigen will, kann man von Gerd Kommer zum Beispiel souverän investieren in ETFs lesen. Wer sich mit dem Thema Immobilien beschäftigt, kann da auch mal noch hin und sagen, kaufen versus mieten. Das ist auch so ein Aberglaube, der häufig da draußen herrscht, dass eine Immobilie eine super Altersvorsorge wäre. Also schlecht ist es nicht, aber es geht besser. Aber genau, das sind so die typischen Bücher, wenn man ein bisschen mehr rein will. Rich Dad, Poor Dad könnte man noch machen zum Beispiel. Das sind so Dinge.
Annika, du wolltest gerade noch was sagen.
Ja, mir fällt gerade noch so eine schöne Anekdote ein aus meinen Beratungen. Da nutze ich ja verschiedene Phrasen und Thema Rentenlücke und wie groß ist sie und Angst haben. Da hat es bei mir geklingelt. Ich versuche das immer so zu umschreiben. Das ist wie, wenn man früher als kleines Kind im Bett lag und Angst vor dem Monster im Schrank hat oder vor dem Monster, was unterm Bett liegt. Und man hat irgendeine Vision und stellt sich irgendetwas vor. Und wir schaffen es im Zweifel nicht, von heute auf morgen dieses Monster verschwinden zu lassen. Ich kann nicht von heute auf morgen zaubern und die Rentenlücke ist weg. Aber ich kann diesem Monster eine Größe geben, eine Farbe, einen Namen, ein Gesicht. Und allein dadurch verliert es schon mal an Macht über mich und auch dieses Angsteinflößende wird kleiner. Weil wenn ich einen Plan habe, etwas anzugehen, dann fühle ich mich mächtig, ich übernehme Verantwortung und das befähigt einfach schon mal ganz wunderbar.
Und es wird berechenbar, ne? Also gerade beim Thema Altersvorsorge, ich finde, das ist ja
im wahrsten
eine ganz
Sinne.
Klare Schwarz-auf-Weiß-Rechnung. Das liebe ich am Thema Altersvorsorge gegenüber anderen so absicherbaren Themen, dass man wirklich weiß, okay, die Rente wäre dann und dann, da weiß man das Datum und kann das wirklich ganz konkret berechnen.
Ja, und Altersarmut ist ja so ein riesengroßes ein ganz starkes Wort, finde ich, Altersarmut, das tut richtig weh. Wenn ich aber ausgerechnet habe, ich habe 200 Euro weniger, 500, 800 Euro weniger im Alter, dann ist das nicht mehr ganz so mächtig. Dann weiß ich, das ist eine Zahl, die kann ich berechnen und weiß auch, okay, wenn ich 500 Euro weniger habe, dann kann ich mir halt noch jeden dritten Urlaub leisten. Aber es ist nicht mehr dieses, mir schnürt es die Kehle zu Altersarmut.
Ja, oder halt den Weg über die Gehaltsanpassung gehen, ne? Und diese 500 Euro einfach im Hinterkopf haben, wenn ich im nächsten Gespräch sitze und sagen, hey, ich brauche die 1.000 Euro mehr, weil 500 davon gehen allein schon in meine Altersvorsorge. Bitte. Also für sich, ne, wieder als Ziel, als Maßstab, ob man das im Gespräch so anbringen würde, ist ein anderes Thema, würde ich nicht machen. Aber dass man das für sich einfach weiß und entsprechend auch die Karriereschritte geht und sich beruflich weiterentwickelt. Kommen wir aber nun mal zu unserem Beispielfall aus der Community zurück. Nehmen wir mal an, wir haben Annalena. Ist ein völlig ausgedachter Name. Ich habe jetzt keine Person aus der Community genommen. Nicht, dass sich jemand total ertappt und erwischt fühlt. Sie hat mit meiner Hilfe eine Gehaltserhöhung bekommen, jetzt 250 Euro mehr netto zur Verfügung. Was wäre eure Empfehlung als Finanzexperten, was sie mit dem Geld machen sollte und warum?
Ja, also zuallererst, es ist extremst individuell und komplex, das Thema. Das ist ganz klar. Wir müssen also erstmal gucken, wo steht denn Annalena? Wer ist sie? Ist sie Beamtin, Selbstständige? Nee, Selbstständige nicht, weil wir haben ja über eine Gehaltsverhandlung gesprochen. Also ihre persönlichen Lebensumstände. Wie alt ist sie? Hat sie Kinder? Das Thema erstmal. Dann wiederum, ganz klar, da sagt Ingo gleich auch nochmal etwas zu, weil das so extremst wichtig ist, zu schauen, von wem wurde ich bisher beraten. Ist das ein Provisionsberater oder ist das schon Gott sei Dank ein Honorarberater? Provisionsberater haben immer einen Interessenskonflikt. Und zwar auf der einen Seite das, was sie verdienen, ihre Provision, also ihr eigenes Gehalt. Und auf der anderen Seite, aber was ist denn jetzt das Beste und das günstigste Produkt für Annalena im Zweifel? Also das ist schon mal die erste Grundsatzfrage. Und dann geht's weiter zu meinem Steckenpferd-Thema, Altersvorsorge natürlich und die Rentenlücke. Über die haben wir gerade schon gesprochen. Die Rentenlücke, man sollte sich also mal überlegen, wie viel möchte ich denn netto im Alter gerne monatlich raushaben? Auf dieses Netto kommt die Inflation, da kommen die Steuern und auch nochmal das, was mich meine Krankenversicherung entweder gesetzlich oder aber privat kosten wird. Und jetzt kommt der Riesenfehler, den die meisten machen. Die rechnen sich das aus, bis sie 67 sind und in Rente gehen. Naja, wir gehen in Rente, machen es uns gemütlich. Aber die Inflation rennt ja weiter. Jedes Jahr wird alles 2% teurer. Und ich habe ein Rechenbeispiel.
Mindestens, ne?
Ja, mindestens, genau.
Also in den letzten Jahren hatten wir horrende Inflation. Ja. Da sind 2% ja noch sehr, sehr optimistisch gerechnet.
Genau, aber sagen wir mal so, auf 30 Jahre finden wir vielleicht so ein Mittelmaß von 2%, die ja angestrebt sind. Wenn Annalena heute 30 ist und 2.000 Euro netto raushaben möchte, dann sind diese 2.000 Euro, wenn sie in Rente geht, eigentlich 4.000 Euro. Heißt, wenn ich heute einen Ford Ka für 2.000 Euro kaufe, kostet derselbe Schrott Ford Ka, wenn ich in Rente gehe, 4.000 Euro zu Rentenbeginn. Wenn sie, statistisch gesehen wird sie eher so 100, 101, 102, wenn sie also 100 ist, kostet identischer Schrott Ford Ka 8.000 Euro netto. Auf diese 8.000 kommen Steuern und Krankenversicherungsbeiträge noch. Da sind wir nachher 1,3, vielleicht bei 13.000, bei 15.000 brutto. Das vergessen die meisten, sich so hoch zu rechnen. Und das tut richtig, richtig weh und knallt natürlich hinten raus. Also Rentenlücke berechnen. und dann natürlich strategisch überlegen, was passt jetzt zu mir? Wie kann ich strategisch clever mit den 250 Euro meine Rentenlücke am besten schließen? Ist es eine Kombination aus Rürup, Riester, betrieblicher Altersvorsorge, private Rentenversicherung oder eine Beimischung über ETFs? Also du merkst, das ist höchst komplex, das Thema. Und Ingo brennt schon unter den Fingernägeln.
Ja, ich wollte noch mal ein, zwei Sachen dazu ergänzen, weil vielleicht hört jetzt die ein oder andere zu und denkt so, ja, aber ich habe 250 Euro, oder Annalena denkt, ich habe 250 Euro hart verhandelt, die haue ich jetzt erstmal auf den Kopf. Ich meine, also natürlich kann man das machen, ja. Also wir sind jetzt natürlich nicht komplett naiv und denken, man sollte alles in die Altersvorsorge stecken. noch mal so ein bisschen unterstützend, warum dieser Gedanke oder sich den Gedanken zu machen bei einer Gehaltserhöhung besonders sinnvoll sein kann. Und dann mal so ein einfaches Beispiel einfach. Also nehmen wir mal an, Annalena bräuchte 600.000 Euro zusätzlich für ihre Rente. Ja, und wie alt ist Annalena, Lubov?
30 haben wir jetzt gesagt.
30, okay, sie hat noch also lange Zeit. Das ist also super. Und wenn sie 30 ist, dann müsste sie wahrscheinlich so um und bei, ich habe jetzt hier mal nur ein Beispiel vorbereitet für eine 35-Jährige, also Annalena, Schande über unser Haupt, vielleicht machen wir dich einfach 5 Jahre älter, dann habe ich die Zahlen parat. Okay. Aber wenn sie dann sagen will, ich will meine Rentenlücke schließen, 600.000 Euro brauche ich noch zusätzlich bis 67, dann müsste sie 647 Euro im Monat sparen. Und dann hätte sie in Summe 248.000 Euro eingezahlt. Das ist natürlich ein Batzen Geld. Und wie könnte man das optimaler machen? Optimaler könnte man es machen, indem man sich den sogenannten Zinseszinseffekt, wer ihn noch nicht kennt, Einstein hat es mal als 8. Weltwunder bezeichnet. Wenn man jetzt also sagen würde, ich hätte zufällig durch einen Lottogewinn oder wie auch immer so viel Geld zur Verfügung, dass ich einmalig einzahlen könnte, um die 600.000 Euro zu schließen, ja, also mit einer Zahlung, dann müsste man nur 126.000 Euro einzahlen. Und warum sage ich nur? Weil wenn man die 647 Euro von 35 bis 67 durchzahlt, dann hätte man 248.000 Euro eingezahlt. Das heißt, hätte ich heute mehr Geld zur Verfügung, könnte ich schneller und effektiver einen Haken an das Thema Altersvorsorge machen. So, und jetzt kommt der Bogen. Ja, warum es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen, jetzt zu beschäftigen. Ich hätte also die Möglichkeit, wenn ich früher mehr investiere, meine Rentenlücke mit weniger Aufwand, also ich muss in Summe weniger dafür investieren an Geld und habe im Endeffekt auch mehr Geld für andere Sachen zur Verfügung. Plus, ich habe das Thema auch schneller erledigt, weil ich einfach schon mehr investiert habe. Ja, und das ist so eben, warum es sich nochmal mehr lohnt, sich in frühen Jahren, aber eigentlich immer, wenn man eine Gehaltserhöhung bekommen hat, sich darüber Gedanken zu machen und dann halt zusätzlich eben darüber Gedanken zu machen, wie kann ich diese Summe, die ich jetzt einzahlen will, zum Beispiel, wenn sie jetzt 250 Euro nimmt, wie kann ich die quasi noch erhöhen? Wie kann ich die hebeln? Mhm. Indem ich mir nämlich darüber Gedanken mache, wenn ich Vor- und Nachteile von gewissen Produkten, zum Beispiel Riester oder Rürup, abgewägt habe, wie kann ich das noch erhöhen? Also wie kann ich 250 Euro einzahlen von meinem eigenen Geld? Nehmen wir mal an, Annalena wäre super ambitioniert und würde sofort sagen, hey, ich packe die kompletten 250 Euro jetzt in meine Altersvorsorge rein. Dann hätte sie die Möglichkeit, wenn sie das komplett tut, über einen cleveren, steuerlichen, geförderten Weg, effektiv 400 Euro einzuzahlen. Ja, das heißt, sie wendet selbst nur 250 Euro auf und packt 400 Euro rein. Und schwuppdiwupp landen wir auf einmal bei einer unerreichbaren Rentenlücke, auf einmal bei dem Punkt, dass man sagt, hey, ich bin gar nicht mehr so weit davon entfernt. Und das immer ETF-basiert, ohne Provision. Ja, und dann kann man auch noch Steuerersparnisse dann später ins Depot packen. Also da gibt es strategisch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist anfangen, checken, was gibt es an guten Möglichkeiten, aber eben auch das bei den richtigen BeraterInnen zu tun.
Mhm. Ingo, jetzt sind ja meine Zuschauerinnen und Zuhörer natürlich sehr interessiert. Mit welchem Zins hast du gerechnet, als du diese Rechnung gemacht hast?
5%.
Mit 5%. Und was ist mit all denen, die jetzt nicht mehr 35 sind und sich ärgern und sagen, Mensch, ich bin jetzt schon 50, 55, 60, höre jetzt gerade die Podcast-Folge oder schaue das Video an. Was sollten die tun?
Das Gleiche. Es ist tatsächlich, also es klingt immer so, Renteneintritt 67, ne? Ich bin jetzt 55 und habe 12 Jahre Zeit. Naja, danach kommen auch noch statistisch gesehen 25 Jahre. Das heißt, da sind noch 30 Jahre Anlagezeitraum drin. Und dementsprechend kann ich, wenn man schon mal von ETFs gehört hat, genauso in ETFs investieren. ich wollte es clever, strategisch, passend zu mir und meinem Risikoprofil, so was ich aushalten kann, ja, angehen. Also nur weil mir jemand sagt, ich habe noch 30 Jahre lang Zeit, Achterbahn zu fahren, heißt das nicht, dass ich Achterbahn cool finde. So Real-Life-Beispiel von mir, ja. Also Achterbahn kannst du mir erzählen, dass die 30 Jahre lang unfallfrei war, ist trotzdem nicht cool für mich. Ich mag keine Loopings. Ja, da muss man halt eben dann rangehen. Aber an sich, Alter ist, sollte man mit einbeziehen, aber ist kein Grund, nicht das Gleiche zu machen, was auch jemand macht, der 30 oder 35 ist.
Und wenn du ein kleines Geheimnis verraten könntest, mit welchen Produkten werden beispielsweise, also muss jetzt nicht das genaue Produkt nennen, aus 250 400 Euro?
Ja, das könnte man mit einer Rürup zum Beispiel machen. Da muss man die Vor- und Nachteile kennen. Also Rürup dient dazu, die gesetzliche Rente oder eine Pension aufzustocken. Es ist jetzt nicht so, damit bezahle ich meinen 5. oder 6. Jahresurlaub. Dafür ist es eher nicht gedacht. Aber darüber haben wir ja auch gesprochen. Ne? Weniger Rente oder eine Rentenlücke da an der Stelle. Und da gibt es eben Anbieter, Condor, LV1871. Also um es mal ganz hands-on zu machen jetzt an der Stelle, das geben ja auch die wenigsten mit. Wichtig dabei ist immer, provisionsfreie Tarife zu nehmen. Die gibt es nicht so häufig am Markt. Und da kommt man auch selbst leider nicht dran. Es ist anders als ein ETF-Depot. Also da brauchst du einen Honorarberater, Honorarberaterin. Das liegt nicht an uns, also den Honorarberatern, sondern an den Versicherungen selbst. Die wollen das so ein bisschen geheim halten. Aber sie bieten es trotzdem an. Und wenn man halt eben dieses Geheimnis kennt, dann kann man deutlich effektiver, deutlich kostengünstiger fürs Alter sparen und dementsprechend auch vorher ankommen. Wichtig dabei ist immer, jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Thema verschiedene BeraterInnen, BeraterInnen-Sorten. Wichtig ist immer, wenn man so von nach HonorarberaterInnen sucht, die sollten immer ein faires, aufwandsbezogenes Honorar nehmen und dass die Kosten immer transparent auf der Webseite stehen. Weil es gibt leider manchmal auch so, ja, Ausgeburten dieser, doch manchmal, ich muss es so sagen, perversen Finanzindustrie, die dann einfach dann 30.000 Euro Honorar haben wollen. Da darf man sich natürlich fragen, wie steht das im Verhältnis zu 4 Stunden Arbeit? Aber leider verkaufen die das dann manchmal so gut, dass Leute das tatsächlich machen. Deswegen Honorare bei HonorarberaterInnen sollten sich irgendwo zwischen 500 Euro für einen Mini-Aufwand, den man hat, bis hin zu 2.500 für einen Single bewegen. Viel höher sollten sie eigentlich nicht sein. Das ist nochmal so als Hausnummer.
Vielen Dank für die ganz konkrete Hausnummer. Das hilft uns sehr. Genau, auf das Thema Berater kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen. Kommen wir kurz zurück zu Annalena. Jetzt habt ihr ja gesagt, Annalena soll für ihr Alter vorsorgen mit den 250 Euro, die sie zur Verfügung hat. Sollte sie, bevor sie das macht, ihre Versicherung auch nochmal prüfen? Wie sollte sie, also gehen wir mal davon aus, machen wir es, wie gesagt, sehr konkret. Annalena ist Single, 30, wohnt in Frankfurt beispielsweise, machen wir es konkreter. Was für Versicherungen sollte sie haben oder sollte sie das vor der Altersvorsorge nochmal geprüft haben oder sollte sie direkt sagen, okay, wenn sie jetzt bereit ist, das ganze Geld für ihre finanzielle Vorsorge und Finanzplanung zu investieren, nur die Altersvorsorge machen?
Sehr gute Frage und das betrifft nicht nur Annalena mit Anfang 30, das betrifft auch das Beispiel, was du meintest, wenn ich jetzt 50, 55 oder 60 bin, man sollte dringendst die Produkte, die man schon abgeschlossen hat, und ich lege meine Hand ins Feuer, das sind 99,99% aller Kundinnen, die draußen unterwegs sind, die haben Provisionstarife bisher. Provisionstarife haben extremst hohe Kosten. Unabhängig von den Kosten gibt es natürlich noch das Bedingungswerk und auch das sollte man prüfen. Also auf jeden Fall guckt euch oder lasst euch die Produkte angucken, die ihr gerade habt. Das nennt sich dann Produktcheck oder Produktanalyse. Und dann kann man rauskriegen, zahle ich gerade viel zu viel Kosten für das Produkt? Ist das Produkt überhaupt für mich und meine Lebenssituation geeignet? Das kommt auch immer wieder raus, dass meine Kundinnen zu mir kommen und Produkte haben, die überhaupt nicht zu ihnen passen. Und meistens ist es sogar Riester, wir wollen ja sehr konkret werden. Oder aber, dass innerhalb der Vertragsbedingungen irgendwelche verklausulierten Bedingungen drinne stehen, die das Produkt extremst unattraktiv machen. Zum Beispiel irgendwelche Versicherungen, die an einen Index gekoppelt sind. Und der Index muss aber an gewissen Stichtagen im Plus sein, über das Jahr verteilt. Ansonsten wird für das ganze Jahr keine Rendite gezahlt, weil er an einem dieser Stichtage im Minus war. Okay, völlig krude. Da sollte man also drüber nachdenken, die Produkte, die man hat, sich anzuschauen. Weil ansonsten, Ingo hat es ja gerade gesagt, zahlt man viel Geld in ein Produkt und hofft, dass nachher 400 oder 600.000 Euro bei rumkommen. aber die Hälfte des Ertrags ist schon von den Kosten gefressen worden und dann wiederum ist kein Ertrag entstanden.
Und es zählen nur Hard Facts, ja. Lasst euch von jemandem da analysieren. Also es gibt A, keine kostenfreien Produktchecks da draußen. Das wird häufig versprochen. Ich sehe es immer wieder bei Social Media. Kostenfrei ist gar nichts. Entweder jemand nimmt direkt dafür Geld, wie wir, oder jemand bekommt, wenn er einen neuen Vertrag macht, Provisionen. Und wer überprüft kostenfreien Vertrag und sagt dann, hey, der ist gut. Und er verdient oder sie verdient nur Geld, wenn sie was Neues abschließt. Ja, also da kommt man so ein bisschen zu den Interessenskonflikten. Und es zählen nur Hard Facts. Natürlich wird euch jemand sagen, der im Zweifel für einen neuen Produktabschluss oder dem das Produkt gehört, der oder die, die es euch ermittelt hat, sagt, ja, nee, es ist schon gut und dann wird wieder irgendeine Vertriebssau durchs Dorf getrieben, ja. Hard Facts, man kann sich in allermeisten Fällen die Kosten von den Versicherungen kommen lassen, man kann das überall einschätzen, jeder und jede kann sich erstmal damit beschäftigen, einfach mal anrufen bei der Versicherung, hey, wie viel habe ich eingezahlt und wie viel ist drin? Dann meistens schon fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Spätestens dann sollten die Alarmglocken angehen. Das nochmal so als
Darf man auch bei der Versicherung einfach anrufen irgendwo und nachfragen, wie hoch die Kosten der Versicherung gewesen sind über die Jahre? Sagen sie das einem?
Ja, also ob sie das ad hoc sagen können am Telefon, ist so die Frage. Also alle Verträge nach 2009 müssen es dir auf jeden Fall ausweisen.
Ah ja. Mhm.
Das heißt, das könnte man in Erfahrung bringen. Ja, definitiv. Das ist dann das sogenannte, bisschen technisch jetzt, Produktinformationsblatt, abgekürzt PIP. Und da stehen tatsächlich alle Kosten drauf, zumindest bei den Verträgen nach 2009. Alles davor ist... kann mal so ausgehen. Wir hatten auch mal einen Versicherer, der gesagt hat, gehen wir euch nur vor Gericht. Da weiß ich schon, dass die Kosten hoch sind.
Ja, dass sie was verstecken, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ich habe ja auch meine BU zum Beispiel bei euch damals gegenchecken lassen. Und was ich gut fand, war auf jeden Fall das Thema, dass mir gesagt wurde, dass der Vertrag an sich gut ist, obwohl es ein provisionsbasierter Vertrag ist, den ich direkt nach dem Studium abgeschlossen habe. Aber dann kam dann raus, dass die BU nur oder dass die Berufsunfähigkeit nur bis 63 abgesichert ist. Und da hat mir damals René aus eurem Team gesagt, dass die häufigsten Fälle zwischen 63 und 67 passieren. Das ist spannend, weil ich das seitdem genauso in meinem Bekannten- und Freundeskreis bei den Eltern meiner Freunde beobachte, ne? Dass wenn jemand wirklich BU wird oder so eine BU-Phase hat, ist das in diesem Zeitraum passiert. Fand ich total spannend, ne? Weil das natürlich Dinge sind, mit denen man sich mit 30 oder 35 fast gar keine Gedanken macht. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zum Setup, ne? Jetzt haben wir gesagt, die Annalena soll ihre Verträge prüfen, die sie hat. Was sollte sie denn, also gehen wir nochmal zum Fall, 30 Single, was sollte sie denn unbedingt haben aus eurer Sicht? Und was sind vielleicht auch Verträge, die nicht wirklich notwendig sind, die vielleicht ihr mal, ich sag jetzt mal ganz direkt, so aufgeschwatzt worden sind von Freunde, Familie oder irgendwelchen Beratern?
Wir können ja mal ganz, ganz vorne anfangen. Für mich gehört eine Haftpflicht zur Basis mit dazu und eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die du hast, weil die sichert mir ab, angenommen, ich werde mit 40 berufsunfähig, dann bringt mir auch nichts, dass ich einen Altersvorsorgevertrag habe, der mir irgendwie ein bisschen Geld auszahlt, wenn ich 67 bin. Im besten Fall kann ich vielleicht sogar früher dran und dann habe ich im Alter auch nichts mehr. Also erstmal die Risiken bis zur Rente absichern und dann im nächsten Schritt sich um die Altersvorsorge kümmern. Und da ist es jetzt relativ sehr individuell. Grundsätzlich wieder Rürup können Angestellte und Selbstständige machen, um die Grundrente aufzubauen. Das hatten wir eben gerade schon so, Miete und Kühlschrank vollkriegen. Dann obendrauf kann man noch gucken, auch für denselben Baustein der Grundrente Riester, macht aber erst Sinn, wenn sie auch zwei Kinder hat oder weniger als 30.000 Euro verdient. Kann ich jetzt so auf die Ferne ja nicht diagnostizieren. Dann kann man sagen, okay, jetzt habe ich meine Grundrente, ich wohne, es ist geheizt und der Kühlschrank ist voll. Dann möchte ich aber ja noch in Urlaub fahren und nochmal shoppen gehen. Das mache ich dann aus einem, wir nennen es Komforteinkommen, das obendrauf kommt. Und da eignet sich besonders gut die private Rentenversicherung und eine Beimischung von ETFs. Aber auch da kann man im Depot, genau. Genau. Und auch wenn ich ETFs sage, für dich und mich, Ingo, ist das immer so selbstverständlich. Wir arbeiten ja sehr gerne mit ETFs in Versicherungen. Also im Grunde ist eine Versicherung ein steueroptimiertes ETF-Depot, wenn man es bei einem guten Berater macht und es zum Kunden halt auch passt. Weil ja, Ingo würde jetzt keine, was hast du gesagt, du würdest keinen Rollercoaster fahren wollen, während aber ETF-Versicherungen das Richtige für dich sind. Also so muss man gucken, für wen ist das das Richtige.
Und das war für mich etwas total Neues damals in der Beratung bei euch. Oh Gott, wann habe ich die gemacht? 2022, 21 vielleicht, dass es Altersvorsorgeverträge gibt, die ETF-basiert sind. Ne? Weil alles, was ich davor kannte, waren vor allen Dingen Fonds. Vielleicht ganz kurz, wir wissen natürlich, die Zuhörerschaft und die Community ist sehr, sehr vielfältig. Könnt ihr nochmal ganz kurz erklären, was ETFs sind und darauf aufbauende Versicherungen? Für diejenigen, die vielleicht jetzt sagen, oh, jetzt hantieren sie die ganze Zeit mit diesen drei Buchstaben, worum geht es da eigentlich?
Ja, genau. Also ein Fonds ist, also man kann das sich so wie ein Körbchen vorstellen, ja. Und ich will jetzt, oder das Risiko ist, wenn ich an den Kapitalmarkt investieren will, wenn ich eine einzelne Aktie kaufe, dann habe ich eben das Risiko, dass die hoch und runter gehen kann. In Deutschland Volkswagen, Dieselgate, Bayer, Monsanto, ja, da hat man so gesehen bei großen deutschen Firmen, was da so passieren kann. Das heißt, man empfiehlt grundsätzlich weltweit zu streuen. Das heißt, ich will im besten Fall in 2000 Firmen gleichzeitig investieren. Jetzt müsste ich also 2000 Firmen alle kaufen. Was ein Aufwand. Einfacher geht's aber, wenn ich mir quasi dieses Körbchen zusammenstelle und ich muss mir nur dieses Körbchen kaufen und da ist alles drin. Das hat quasi jemand für mich vorzusammengestellt. Und das super günstig. Ja, also so ein typisch, wenn ich zur Bank gehe, DK, kleiner Funfact, DK, dumme Esel, kaufen alles. Also das war mal die schlechteste Fondsgesellschaft Deutschlands. Annika, du hast ja mal da gearbeitet. Aber anyway, ja. das heißt, aktive Fonds kosten in der Regel 2 bis 2,5%, so ein ETF 0,2%. Also ein ETF hat keinen Fondsmanager, keine Fondsmanagerin, die sich darum kümmert, was sind jetzt die besten Unternehmen, die ich in dieses Körbchen packen sollte. Sondern man packt einfach so ein MSCI World, hat man vielleicht mal gehört oder gelesen irgendwo, packt man die größten 1600 der Welt da rein. Und dann muss man sich nur dieses Körbchen kaufen. Und so bildet man quasi ganz einfach die breite Weltwirtschaft ab und profitiert im Schnitt 7 bis 8% pro Jahr. Was bedeutet, dass man so alle 8 bis 9 Jahre sein Kapital verdoppelt. Das ist ein ETF und das raten alle an, Verbraucherschutz und wie sie alle heißen, weil es eben kostengünstig ist, breit diversifiziert. Man kann jederzeit an sein Geld ran unter Berücksichtigung von Wertschwankungen. Und das macht es so ein schönes, aber auch einfaches Anlageinstrument. Viele nutzen es im Depot, also Trade Republic, Comdirect, Scalable Capital, ING, Cotta Consors, was es da alles gibt. Ja, das heißt, ich brauche eine Hülle, wo ich das reinpacke, dieses, also ich brauche quasi wie so einen Kühlschrank für mein Körbchen. Ja? Ohne das kann dann verdirbt es, was ich da im Körbchen habe. So, und sowas brauche ich quasi auch für ETFs, ja, einen Broker, ein Depot. Und das ist eine gute Variante, so ein Depot, dieser normale Kühlschrank. Ich kann aber auch einen anderen Kühlschrank nehmen, der sieht ein bisschen anders aus von außen. Und das ist dann eben eine Versicherung. Und da muss man eben darauf achten, dass dieser Kühlschrank nicht zu viel Energie frisst oder nicht kontraproduktiv zu dem ist, was in meinem Körbchen ist. Und das ist eben das, was man dann auch nutzen kann und was viele nicht wissen, dass es eben diese ETF-basierten Rentenversicherungen gibt und wo auch häufig sogar von Verbraucherschützern und vielen anderen drauf rumgebasht wird. Das hat auch seine Berechtigung, aber nur für Provisionstarife, für provisionsfreie Tarife. Das muss man halt eben wissen, kann es besser sein.
Und dann bist du schon völlig beim richtigen Stichwort für meine nächste Frage, Ingo. Woher weiß ich denn, was? Also nochmal vielleicht ganz kurz zur Erklärung, was sind Provisionsberater, was sind Honorarberater? Wir haben ja mehrfach schon jetzt gerade drüber gesprochen. Mhm. Bei allen Beratern, die ich sehe, steht irgendwie unabhängig drauf. Mhm. Jetzt habt ihr mehrfach empfohlen, man soll zu Honorarberatern gehen. Ihr habt auch eine Hausnummer für die Honorarsätze uns auch mitgegeben. Mhm. Woran erkenne ich, ob jemand Honorarberater ist oder nicht?
Im Endeffekt erkennst du es daran, ob du etwas zahlen sollst von deinem eigenen Konto oder ob es umsonst ist. Ja, 250.000 BeraterInnen, wenn man sie überhaupt BeraterInnen nennen darf, arbeiten auf Provision. Das heißt, eigentlich fast jeder, dem ich begegne, arbeitet auf Provision. Und wenn ich nicht dazu aufgefordert werde und nicht aufgeklärt werde vorab, was ich zahlen soll für diese Dienstleistung, ja, wie wenn ich jetzt einen Handwerker engagiere, der kommt ja auch nicht hier hin und sagt, ja, ich streiche dir alles umsonst, dafür kostet die Farbe das Zehnfache, weil man von der Farbindustrie bezahlt wird. Ja. Sondern Provisionsberater machen es quasi umsonst und die Produkte, Und die Kosten für die Beratung sind in den Produkten mit drin. Das Problem dabei ist, die Produkte werden deutlich teurer und ich habe einen ungeheuren Interessenskonflikt, denn ich verdiene nur, wenn ich etwas vermittle. Vielleicht brauche ich aber gar nichts oder auch nicht in der Höhe oder nicht das Produkt. Und die Lösung dahinter In vielen, vielen Fällen ist halt eben die Honorarberatung, ich habe die Kosten transparent, ich muss nichts verkauft bekommen und die Kosten bzw. die Produkte sind deutlich günstiger. Und jeder von euch, der einfach mal sehen will, ja, der Ingo kann ja viel erzählen und die Annika auch, ne, und die sind ja auch Honorarberater, klar, erzählen die das, gibt, also googelt einfach mal Uni Regensburg Studie Provisionsverbot. Einfach mal googeln, ja, da hat die Uni Regensburg mit einem Professor da im Sitz, ich weiß ja nicht mehr genau, wie er heißt, haben sich damit mal beschäftigt und die haben Folgendes festgestellt. In Ländern, in denen ein Provisionsverbot herrscht, ja, in Deutschland ist die Lobby ja noch sehr gut, in Ländern, in denen ein Provisionsverbot herrscht, England zum Beispiel, in Holland, hier in Europa, hat der Haushalt am Ende, also hat ein Haushalt am Ende fast 100% mehr Vermögen, also das Doppelte, im Gegensatz zu einer Provisionsberatung oder andersherum. Ich verliere jeden Monat als Haushalt 200 Euro, wenn ich mich auf Provision beraten lasse und 99,8% aller Leute in Deutschland und auch du wahrscheinlich, die gerade zuhört, verlieren 200 Euro im Monat, weil du auf Provision beraten worden bist.
Mindestens, ne? Also wenn ich an meine ursprünglichen Verträge denke, auch an meinen Altersvorsorgevertrag, oje, ja, mindestens. Ja.
Und das ist der Unterschied, warum man sich eben auf Honorar beraten lassen soll. Man schreckt manchmal zurück, wenn man auf einmal die Kosten sieht. Wenn man das mal durchrechnet, ich hatte letztens wieder einen Fall, 500 Euro sollte diese Person in eine private Rentenversicherung stecken. Wenn man auf dieses PIP geschaut hat, was wir heute gelernt haben, stand da 11.500 Euro Provision für 2 Stunden Arbeit. Die werden von dem Vertrag abgezogen über die Laufzeit. Und ein Honorar für uns für eine reine Vermittlung von so einem Vertrag wäre 890 Euro. Da kann sich jede ausrechnen, dass bei einem provisionsfreien Vertrag mehr rauskommt als beim Provisionsvertrag. Ja. Ja, und dementsprechend auch bei einer Honorarberatung. Deswegen plädieren wir so dafür. Und es ist nicht nur das, auch die Honorarberatung an sich, zumindest wie wir sie bei Mybeck interpretieren, befähigt dich, befähigt Leute, selbst gute Entscheidungen treffen zu können. Das will der typische Provisionsberater, Provisionsberaterin nicht, weil sie ja was verkaufen will. Wenn ich alle Nachteile erzähle, kommt der Produktverkauf mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit zustande und das bedeutet, ich schmäler das, was ich verdiene. Es ist also total kontraproduktiv.
Ingo, und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, total spannend, Annika und Ingo von Mybeck sind jetzt total sympathisch, ich hätte auch Lust, mich mal von ihnen beraten zu lassen oder einfach mehr von ihnen zu lesen, in ihren Podcast reinzuhören, wo finden wir euch?
Einfach auf Instagram Mybeck eingeben und ansonsten mybeck-finanzpartner.de. Da einfach mal, wir packen echt super viel auf die Webseite, haben die Preise da transparent, haben die Dienstleistungen erklärt, mit Videos versehen. Einfach mal dort vorbeischauen an der Stelle. Und ansonsten bei Instagram machen wir auch viel Freemium-Content, echt viel Hands-on-Tipps, wie man sie so in der Qualität nirgendwo anders finden wird, mit echtem Wissen und nicht so Halbwissen, was manche andere Finfluencer da durch die Gegend schmeißen. Da einfach mal vorbeischauen.
Ich mag eure Reels auch sehr, sowohl super unterhaltsam, als auch, dass man jedes Mal noch was dazulernen kann. Finde ich total schön. Ja, und ich freue mich sehr, dass ihr auch bald bei unserer neuen Let's Grow Mastermind und Community als Experten mit dabei seid. Da macht ihr einen Workshop zum Thema Vermögensaufbau für unabhängige Frauen. Da geht es um das Thema Sparen, Investieren und Vorsorgen mit wirklich direkten, konkret umsetzbaren Tipps. Wer noch Lust hat, bei Let's Grow dabei zu sein, schaut gerne unter frauverhandelt.de/mastermind. Am 1.7. geht's los und da sind Annika und Ingo ebenfalls mit dabei. Vielen Dank euch zwei für eure Zeit, für das super spannende und so offene Gespräch, auch zum Thema Honorar, was eigentlich üblich ist. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank.
Danke dir. Danke. Schön, dass wir da sein durften.
Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de. Die wichtigsten News aus der Frau-Verhandelt-Welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. Du möchtest dich mit anderen Frauen offen über Gehaltsthemen austauschen? Dann komm gerne in meine kostenfreie Facebook-Gruppe. Einfach auf Facebook nach Frau Verhandelt suchen oder in den Shownotes schauen. Regelmäßige Tipps und Tricks gibt's natürlich auch auf Instagram. Du findest mich auch dort unter Frau Verhandelt. Du wünschst dir eine Podcast-Folge zu einem bestimmten Thema? Dann freue ich mich auf deinen Vorschlag. Schreib mir dazu gerne auf Instagram. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen.